SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Der Ausgang der Landtagswahl in Brandenburg beschäftigt auch die Parteien im Saarländischen Landtag. Die AfD-Fraktion ist insgesamt zufrieden, hat ein positives Fazit des Wahlabends gezogen. Die SPD spricht von einem erfreulichen Ergebnis und die CDU-Fraktion ist offenbar unzufrieden. Aus dem Landtag berichtet Aaron Klein für die Region am Nachmittag auf SR3.
Aus SPD-Sicht war es ein erfreulicher Wahlabend, sagt der Fraktionsvorsitzende im Saarländischen Landtag Ulrich Kommersohn. Die Brandenburger SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Dietmar Woidke hätte Gradlinigkeit und Stabilität gezeigt, die sich ausgezahlt habe. Trotzdem, so Kommersohn, müssten jetzt alle demokratischen Kräfte weiter dafür arbeiten, dass weniger Menschen, gerade im Osten, an der Demokratie und am aktuellen politischen System zweifeln.
Was wir brauchen, ist tatsächlich ein Staat, bei dem die Menschen auch merken, spüren, jeden Tag spüren, dass dieser Staat handlungsfähig ist, dass Probleme angepackt werden können und dass Politikerinnen und Politiker in den demokratischen Parteien wirklich an Lösungen interessiert sind.
Dass Dietmar Woidke an Lösungen orientiert sei, könne man auch am Zuspruch der vielen ehemaligen Nichtwählern für die SPD ablesen, so Kommersohn. Für die Regierungsbildung in Brandenburg sagt Kommersohn schwierige Verhandlungen voraus.
Es ist nicht schön, dass in Brandenburg es eine Mehrheit bzw. eine Pattsituation zwischen AfD und BSW auf der einen und SPD und CDU auf der anderen Seite.
Dietmar Woidke werde das aber mit Bedacht angehen, so Kommersohn. Für die CDU im Saarländischen Landtag liegt der knappe SPD-Sieg in Brandenburg nicht unbedingt an der SPD, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Anja Wagner-Scheid.
Man muss sehen, dass 75% aller Wählerinnen und Wähler nicht überzeugt sozialdemokratisch gewählt haben, sondern aus strategischen Gründen und nur 25% eine bewusste Entscheidung getroffen haben für die SPD. Es ging darum, dass die Stimmen der Demokraten auch bei den Demokraten landen.
Das Ergebnis der CDU in Brandenburg könne nicht zufriedenstellen, so Wagner-Scheid. Bundesweit liege man in den Umfragen schließlich vor der SPD.
Deshalb ist das Ergebnis von gestern als ein Ergebnis für Brandenburg zu sehen, in schwierigster Situation.
Die CDU habe auch darunter gelitten, dass Dietmar Woidke mit einem auf seine Person zugeschnittenen Wahlkampf alles auf sich gesetzt habe und diese Strategie aufgegangen sei, so Wagner-Scheid. Ähnlich auch die Analyse der AfD im Saarländischen Landtag. Dietmar Woidke habe nur an sich gedacht, ansonsten, so Fraktionschef Josef Dörr,
letzten Endes im Osten nichts Neues.
Das Verhalten der großen Parteien erinnere ihn an längst vergangene Zeiten im Osten Deutschlands.
Wenn zum Beispiel der CDU-Ministerpräsident des Nachbarlandes dazu rät, die SPD zu wählen, und das ist ja dann beliebig, ob ich dann CDU wähle oder SPD wähle, kann ja schon nicht mehr so wichtig sein. Und da denkt man ja gleich, ich meine, das ist ja ehemaliges DDR-Gebiet an die Blockparteien.
Seine Partei, die AfD, habe sich trotz eines starken BSW gut verstärken können. Einen echten Politikwechsel gäbe es aber erst, wenn die AfD absolute Mehrheiten erreichen könne, so Dörr. Die Fraktionen im Saarländischen Landtag, sie interpretieren das Wahlergebnis in Brandenburg völlig unterschiedlich. Aber alle sind sich einig, es war ein Wahlkampf, bei dem sich der alte und wahrscheinlich neue Ministerpräsident Woidke gut präsentieren konnte und dem jetzt eine schwierige Regierungsbildung bevorsteht.
Die Fraktionen im Saarländischen Landtag mit Reaktionen auf den Ausgang der Wahl in Brandenburg. Aaron Klein hat zusammengefasst. Wer auf den Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen ist, der weiß, wie häufig man dann auf andere angewiesen ist, die einem helfen. Und deswegen ist zum Beispiel ein Aufzug im Haus für viele ein Schritt zurück in ein selbstständiges Leben und unverzichtbar. Aber was, wenn der Aufzug kaputt geht und nicht repariert wird? Welche Rechte habe ich dann als Mieter? SR3-Reporterin Simin Sadeghi ist dem Fall einer Frau aus Merzig nachgegangen. Für die Region am Nachmittag auf SR3.
Gestern Sonntag, später Abend. Feuerwehreinsatz in Merzig-Schwemlingen bei Nicole und Patrick Krebs. Doch hier brennt nichts. Hier ist der Aufzug kaputt. Für Nicole Krebs eine Horrornachricht, die sie mitten im Frankreich-Urlaub erreicht hat. Nach der langen Heimreise musste sie von 3 Feuerwehrmännern in die Wohnung getragen werden. Sonst wäre sie dort nicht hochgekommen. Für Nicole
ist unangenehm. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal eine Feuerwehr brauche, für mich irgendwie in die Wohnung zu bringen.
Die Idee mit der Feuerwehr hatte ihr Mann und die hat gern geholfen.
Als wir gestern um die Ecke gebogen sind, hat mich fast der Schlag getroffen. Da stand ein Feuerwehrauto und mehr Leute als versprochen. Ein Mann hinten an der Griffel, zwei Mann vorne an den kleinen Rädern vom Rollstuhl, also an den Füßen, haben sie es dann hochtransportiert. Einer ging voran.
Nicole sitzt wegen einer Erkrankung an der Wirbelsäule im Rollstuhl, ist im Alter häufig auf die Hilfe ihres Mannes angewiesen.
Ich kann keinen Schritt mehr gehen. Ohne Hilfe geht gar nichts.
Deswegen seid ihr extra hier eingezogen.
Genau, deswegen haben wir die Wohnung gesucht.
Ohne Aufzug geht ja gar nicht. Kann ich nicht zum Arzt, komme zu gar nichts. Brauche einen Aufzug, weil mein Mann kann mich nicht runtertragen weil der selber herzkrank ist.
Im Urlaub haben die beiden davon erfahren, dass der Aufzug defekt ist. Erst hieß es von Seiten der Hausverwaltung, erst im Januar würde der Aufzug repariert werden, erzählt Patrick.
Bis dahin müsste man halt warten. Da ich gesagt, dann ist ja meine Frau praktisch wie im Gefängnis. Das ist ja eine Freiheitsberaubung.
Kein Einzelfall, sagt Kai Werner, Rechtsanwalt und Landesvorsitzender vom Deutschen Mieterbund im Saarland. Fälle mit defekten Aufzügen hat er immer wieder auf dem Tisch. Die Mieter sind da oft die Leidtragenden und vom guten Willen der Vermieter abhängig.
Da geht die Theorie und die Praxis wohl definitiv auseinander, denn einerseits hast du deine Rechte als Mieter, faktisch bleibst du aber in der Wohnung, weil er ja kaputt ist und im Moment die Instandsetzung mehrere Tage, Wochen, Monate dauert.
Mieter hätten nicht viele Hebel, um die Vermieter dazu zu bringen, so einen Aufzug schnell reparieren zu lassen. Trotzdem rät er:
Im ersten Schritt muss der Mieter schriftlich nachweisbar den Vermieter davon in Kenntnis setzen, dass ein Mangel gegeben ist. Er muss den Mangel konkret darstellen und er sollte dem Vermieter auch eine Frist zur Instandsetzung gewähren, um im Nachgang dann die Mieterrechte geltend machen zu können.
Mietminderung zum Beispiel. Aber hier niemals einfach einen Teil der Miete einbehalten, rät der Fachmann, sondern in Absprache mit einem Anwalt oder dem Mieterbund. Sowas dauert und solange sitzen Mieter wie Nicole Krebs in der Wohnung fest. Man sollte aber dem Vermieter oder dem Hausverwalter nicht immer bösen Willen unterstellen, denn oft dauert es auch lange, weil Ersatzteile fehlen oder Handwerker keine Termine haben. Der Anwalt rät, am Ball bleiben und lieber einmal mehr beim Vermieter nachfragen. Und genau so hat es auch Nicoles Mann Patrick gemacht.
Genau, ich habe gute 3 Tage rumtelefoniert, anstatt mit meiner Frau ans Meer zu fahren. Ich sage immer, wenn es um meine Frau geht, bin ich wie ein Pitbull. Wenn ich mich irgendwann festgebissen habe, lasse ich nicht mehr los, bis es geregelt ist.
Auf SR-Anfrage hat die Hausverwaltung der beiden nun angekündigt, den Aufzug in den kommenden Wochen zu reparieren. Als Grund wurden hier fehlende Ersatzteile genannt. Patrick und Nicole sind erleichtert. Auch wenn es für Nicole bedeutet, dass sie die kommenden Wochen in der Wohnung verbringen muss.
Die Automobilindustrie in Deutschland schwächelt. Viele Experten sehen einen Grund vor allem darin, dass sich die Branche zu spät um das Thema Elektroautos gekümmert habe und jetzt zu teure und große Autos anbiete. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte zuletzt die Idee aufgebracht, die deutsche Autoindustrie mit Staatsgeld zu unterstützen. Und das unter anderem ist ein Thema beim Autogipfel mit Vertretern der Branche und Habeck heute. Wie sinnvoll ist staatliche Hilfe für die Autobranche im Saarland? Hatten wir ja schon mal, zum Beispiel in Form einer Kaufprämie für E-Autos. Der ARD-Wirtschaftsredakteur Wolfgang Landmesser findet staatliche Hilfen sinnvoll.
Nicht immer ist staatliche Hilfe verkehrt, wenn sie an der richtigen Stelle ansetzt. Angerostete Strukturen in der Autoindustrie konservieren wäre natürlich falsch. Ziel muss es aber sein, den Wandel zur Elektromobilität zu schaffen, den klimaschädlichen Verbrenner endlich hinter uns zu lassen. Dazu braucht es Starthilfe vom Staat. Es war richtig, den Kauf von Elektroautos mit einer Prämie zu fördern, um die Zahl der Elektrofahrzeuge schnell zu steigern. Das hat auch ganz gut geklappt, solange es den staatlichen Zuschuss gab. Seit die Bundesregierung die Prämie im letzten Dezember kassiert hat, geht es mit den E-Zulassungen bergab. Den Fehler hat die Ampel inzwischen erkannt. Bei den Dienstwagen ist sie wieder in die Förderung eingestiegen. Das könnte und sollte sie auch bei Privatwagen tun. Bis die E-Mobilität richtig in Schwung gekommen ist und die Verbraucherinnen und Verbraucher sehen, dem Elektroantrieb gehört die Zukunft.
Soweit die Meinung von Wolfgang Landmesser. ARD-Wirtschaftsredakteur Carsten Schabowski vertritt eine andere Meinung. Er ist gegen staatliche Hilfe für die Autoindustrie.
Nein, der Staat sollte VW und Co. nicht helfen. Automobilkonzerne müssen allein klarkommen. Stimmt, es geht um sehr viele Jobs, bei den Autobauern selber und auch bei den Zulieferern. Trotzdem, Politiker sind die schlechteren Manager. Zu groß ist die Gefahr, dass aus politischen Gründen angerostete Strukturen erhalten bleiben, für die es eigentlich längst ein Update geben müsste. Dringende Reformen für mehr Wirtschaftlichkeit könnten blockiert werden. Und Beispiel VW, hier wurde bei der Elektromobilität einfach auf die falschen und zu teuren Modelle gesetzt. Warum sollten Steuergelder für Ladenhüter investiert werden? Politik sollte sich raushalten, aber dafür sorgen, dass es der gesamten Autobranche besser geht. Und das heißt unter anderem runter mit den Energiekosten und weniger Bürokratie.
Die Meinung von Carsten Schabowski. Noch ist der Autogipfel nicht rum. Er findet virtuell statt. Ob es dann Hilfen für die Autobauer gibt, hören Sie natürlich hier auf SR3. Es gibt einen neuen Service vom Saarländischen Rundfunk. Alles rund ums Thema Kultur finden Sie jetzt unter einer Dachmarke, unter einem Stichwort SR Kultur. Die neue Themenmarke ist heute eingeführt worden. Johann Kunz verrät Ihnen, was sich dahinter alles verbirgt.
SR Kultur. Der Morgen.
So klingt das neue Soundbed von SR Kultur, ehemals SR2 Kulturradio. Der Grund für die Umbenennung der Hörfunkwelle, die neue Dachmarke SR Kultur geht an den Start. Ziel dieses Prozesses ist es, die Kulturangebote wellenübergreifend und digital zu bündeln. Ricarda Wackers, Leiterin des Bereichs Kultur.
Die Radiowelle SR2 Kulturradio geht unter dem Namen SR Kultur ja einen Schritt weiter in die Zukunft und wird sozusagen auch in der digitalen Welt sichtbarer dadurch. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, wenn wir auch an digitale Audioprodukte, Podcasts denken zum Beispiel. All das findet sich eben unter einem Dach und ist insofern für uns ein wichtiger Schritt, sichtbar zu bleiben oder vielleicht auch neuen Nutzergruppen sichtbarer zu werden.
Crossmedia ist das Stichwort. Ob Radio, Fernsehen, Instagram oder Facebook. Inhalte unterschiedlicher Ausspielwege werden künftig unter SR Kultur zu finden sein. Dazu wird es eine neue Website sowie eine neue App geben, auf denen alle Angebote, die mit Kultur zusammenhängen, abrufbar sind. Die Einführung der neuen Themenmarke ist Teil der SR Digitalstrategie und nach der Nachrichtenmarke SR Info der nächste Schritt im Modernisierungsprozess des Senders. SR-Intendant Martin Grasmück.
Wir wollen mit SR Kultur die Dinge miteinander verbinden. Das, was in Hörfunk und Fernsehen passiert, mit neuen Angeboten, die wir speziell auch fürs Netz schon entwickelt haben oder noch entwickeln werden. Dazu war es notwendig, auch eine neue Markenstrategie zu fahren. Wir wollten nicht mit den Marken aus der alten linearen Welt sozusagen das neue Publikum dann auch begeistern, aber wir verbinden Hörfunk, Fernsehen und die neuen Angebote im Netz miteinander. Und das ist der neue Ansatz, der unter SR Kultur läuft, der aber auch schon bei SR Info sich sehr bewährt hat.
Kultur soll hierbei breit verstanden werden. Von Sportkultur über Theaterkultur hin zu Popmusik und Klassik. Inhalte verschiedenster Couleur sollen hier erlebbar gemacht werden. Das betrifft auch Themen, die im weitesten Sinne mit Kultur zu tun haben. Somit fallen darunter künftig auch Kulturthemen, die von anderen SR-Hörfunkwellen oder Formaten stammen.
Wir haben einen sehr modernen Kulturbegriff insgesamt für SR Kultur gewählt. Das ist eben nicht nur das ganz elitäre Thema Kultur, sondern es ist eben auch ein Angebot, was sich an ganz unterschiedliche Zielgruppen richtet. Das geht von der Hochkultur bis zur Popkultur. Und ich glaube, das ist ganz, ganz attraktiv, dass für hoffentlich jede und jeden etwas dabei ist.
Die inhaltliche Neuausrichtung geht auch mit einem neuen Anstrich und einem neuen Logo einher. Aus dem bisherigen Dunkelgelb wird ein freches Hellgelb. Für die Nutzerinnen und Nutzer wird das Kulturangebot des SR künftig besser auffindbar und vielseitiger denn je.
Die neue crossmediale Themenmarke des Saarländischen Rundfunks ist heute an den Start gegangen. SR Kultur. Alles rund ums Thema Kultur finden Sie da gebündelt.